Hey Leute, Nico hier. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich sitze hier mit meinen Freunden Annika.
Hi.
Und Vin.
Hi.
Und ja, warum überhaupt? Worum geht's heute?
Hast du das schon wieder vergessen? Wir reden über Social Media und deren Einfluss auf den Erfolg in der Schule.
Ah jo, stimmt. Was war Social Media nochmal?
Kurz gesagt, soziale Medien sind Orte im Internet, wo man sich austauschen und Inhalte wie zum Beispiel Fotos oder Videos teilen kann. Stimmt's, Vin?
Genau, man erstellt sich in der Regel ein Profil und darüber kann man dann mit anderen in Kontakt treten und Inhalte öffentlich ansehen, bewerten, kommentieren oder selber teilen.
Aha, also wenn Annika wieder Fotos von Katzenbabys auf Facebook teilt.
Ja, und in der WhatsApp-Gruppe.
Und auf Instagram, da scroll ich am liebsten durch.
Instagram ist übrigens im Ranking nur auf Platz 5 der meistgenutzten sozialen Netzwerke, Annika.
Und wer ist dann auf Platz 1?
Facebook mit knapp 2,5 Milliarden Nutzern. YouTube kommt auf Platz 2 und danach WhatsApp auf Platz 3.
Ach so, gut zu wissen.
Leute, ich habe gerade die Lea in der Leitung, die macht gerade ihren Schulabschluss und die hat sich bereit erklärt, ein paar Fragen für uns zu beantworten. Lea, bist du da?
Ja.
Super, dann die erste Frage an dich. Welche sozialen Medien nutzt denn du am meisten?
Am meisten würde ich sagen WhatsApp und Instagram.
Okay, und was würdest du sagen, wie viel Zeit verbringst du ungefähr pro Tag auf sozialen Medien? Und wie lange schon?
Also ich würde sagen so ungefähr 3 bis 4 Stunden am Tag, aber es kommt ein bisschen drauf an. Und so ungefähr seit 7 Jahren.
Mhm. Da warst du ja noch recht jung. Wie sieht's mit euch aus? Habt ihr in der Schule soziale Medien benutzt?
Was meinst du gerade jetzt im Studium? Ja klar, gerade jetzt bei Corona nutzen wir doch ständig Zoom, WhatsApp, Google Docs.
Nee, in der Schulzeit.
Ach so. Nö, ehrlich gesagt weniger. Also wir haben ab und zu mal Filme geguckt, aber das war's.
Ja, war bei uns auch so.
Jo.
Wusstet ihr, dass es einen Zusammenhang zwischen akademischer Studierendenleistung und der Häufigkeit der Facebook-Nutzung für Bildungszwecke gibt?
Hä?
Ja, je mehr du Facebook zum Lernen benutzt, desto besser bist du im Studium.
Ah.
Allerdings nutzen die wenigsten Facebook für Bildungszwecke, aber dazu später mehr.
Also Jugendliche nutzen das kaum, um für die Schule zu lernen, aber wenn sie es würden, dann würde sich ihre Schulleistung verbessern.
Theoretisch ja, aber es gibt da ein kleines Problem.
Ja, erzähl mal.
Hohes Ablenkungspotenzial. Heißt, Schüler, die Facebook während des Unterrichts nutzen, lassen sich schnell ablenken. Das wirkt sich logischerweise negativ auf den Lernerfolg im Unterricht aus. Und das wiederum führt dazu, dass der Lehrer Facebook nicht im Unterricht nutzen will. So schließen Schüler sich quasi selbst ins Bein.
Ah ja, so wie bei uns letzte Woche, als wir YouTube-Videos für den Podcast anschauen wollten und du meintest, wir müssen uns unbedingt die Undercover Boss Dark Killer Base Fortsetzung ansehen.
Genau, das Phänomen beschränkt sich nicht nur auf Mittelstufenschüler.
Aha. Lea, wie siehst du das denn? Nutzt du soziale Medien auch für schulische Zwecke, zum Lernen?
Eigentlich eher weniger zum Lernen, eher so zum Wiederholen oder wenn ich irgendwas auffrischen will und mir dann nochmal so einen Überblick verschaffen will.
Mhm. Und hast du dabei das Gefühl, dass du leicht abgelenkt wirst?
Also eigentlich glaube ich eher weniger, weil wenn ich dann zum Beispiel YouTube-Videos gucke, dann gucke ich die auch meistens direkt durch und bin dann eigentlich nicht so wirklich abgelenkt.
Also trotz aller möglichen Werbeanzeigen oder Thumbnails, die dir interessant vorkommen, ziehst du
da
durch?
Da achte ich eigentlich gar nicht so drauf. Ich mache dann meistens Vollbildmodus an und dann...
Bist du ganz bei der Sache.
Ja.
Da könntest du dir mal ein Beispiel dran nehmen. Nico.
Wie er guckt.
Hey, sag mal, Annika, hast du mein Handy gesehen?
Ja, ich hab's in den Raum nebenan gelegt, damit du dich besser konzentrieren kannst beim Lernen.
Hä, warum das denn?
Ja, Annika, warum machst du sowas mit deiner Mitbewohnerin?
Ich habe hier ein Experiment gefunden, das zeigt, dass sogar ausgeschaltete Smartphones die Konzentrationsfähigkeit mindern könnten.
Echt? Was haben die gemacht?
Das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Dann hat die Versuchsperson bei der Untersuchung einer von 3 Situationen zugeordnet, in denen ihr Handy entweder auf dem Tisch lag, in ihrer Tasche war oder im Raum nebenan.
Das heißt, die Auffälligkeit des Handys wurde gezielt verändert, um zu schauen, wie sich das auf das Verhalten der Versuchsperson auswirkt?
Ja, genauer gesagt auf die kognitive Leistungsfähigkeit, also die Konzentrationsfähigkeit. Die Versuchspersonen mussten verschiedene Aufgaben bearbeiten. Zum Beispiel mussten Matheaufgaben gelöst werden, während man sich gleichzeitig zufällig gewählte Buchstabenreihen merken musste.
Und was kam raus?
Die Versuchspersonen, die ihr Handy im Raum nebenan lassen mussten, zeigten deutlich bessere Testergebnisse als die, die ihr Handy auf dem Tisch ablegten oder in der Tasche lassen mussten.
Also je näher das Handy an dir, desto schlechter deine Konzentrationsfähigkeit?
Könnte man so interpretieren. Wäre vielleicht auch ein interessantes Experiment zur Selbstbeobachtung zu Hause.
Gutes Stichwort zu Hause. Lea, du bist noch dran?
Ja.
Okay. Hast du schon mal bemerkt, dass sich deine Konzentrationsfähigkeit verändert, je nachdem, wie weit du von deinem Handy entfernt bist?
Ja, ich merke schon, dass ich, wenn ich lerne und mein Handy in der Nähe ist, dass ich dann leichter mal drauf gucke, als wenn es woanders ist und ich dann mich voll aufs Lernen konzentrieren kann.
Das passt ja ganz gut zu den Befunden. Es gab darin noch ein zweites Experiment, das gezeigt hat, dass die Auswirkungen noch stärker bei Leuten mit Smartphone-Abhängigkeit sind. Falls es Zuhörer gibt, die sich damit noch mal genauer befassen wollen, könnt ihr Brain-Drain-Hypothese googeln. Also Brain wie Gehirn und Drain Entleerung.
Gut zu wissen.
Wo wir gerade von Abhängigkeit sprechen, Nico?
Nein.
Auf einer Skala von 1 sehr selten bis 5 sehr oft, hast du das Bedürfnis, Facebook immer und immer öfter zu nutzen?
Ja, schon 5.
Und fühlst du dich oft überwältigt von der Menge an Infos, die du über Facebook finden kannst?
Auf jeden Fall, 5.
Okay. Also je höher deine Antworten auf solche Fragen, die ich dir gerade gestellt habe, zu A, deiner zwanghaften Facebook-Nutzung und B, deiner mentalen Erschöpfung nach der Facebook-Nutzung ist, desto mehr scheint ja beides irgendwie zusammenzuhängen. Oder vielleicht sogar eins durch das andere bedingt zu sein. So kam eine Gruppe von Wissenschaftlern vor 2 Jahren zum Beispiel zu dem Ergebnis, dass zwanghafte Nutzung von sozialen Medien eine sogenannte Social Media Fatigue bewirkt. Also Fatigue, Erschöpfung. Soll heißen, wenn man seine Zeit auf den sozialen Medien nicht unter Kontrolle halten kann, ist die Gefahr groß, sich mental erschöpft zu fühlen.
Erschöpfung klingt jetzt erstmal nicht so schlimm. Machst einen Nap und dann bist du wieder fit.
Genau. Aber im zweiten Schritt hat dieselbe Gruppe herausgefunden, dass diese Social Media Erschöpfung langfristig auch die Entstehung von Angst und Depressionen begünstigt.
Und das wirkt sich dann auch nicht gut auf den Schulerfolg aus. Denn wer depressiv ist, ist weniger aufnahmefähig im Unterricht und weniger motiviert zu lernen oder überhaupt zur Schule zu gehen. Angst und Depressionen sind übrigens die meisterlebten Probleme von Studenten.
So sieht's aus.
Leute, habt ihr gewusst, man nutzt in dem Zusammenhang sogar den Begriff Facebook-Depression. Eine Forschergruppe hat dazu herausgefunden, dass Nutzer, die häufig Probleme mit ihren Freunden über soziale Medien besprechen, ängstlicher zu sein scheinen als die, die es nicht tun.
Oh, dazu habe ich hier ein interessantes Experiment gefunden. Da wurden 143 Studierende zufällig in 2 Gruppen geteilt und sollten dann entweder die Facebook-Nutzung auf 10 Minuten pro Tag beschränken oder einfach wie gehabt weiter nutzen, also je nach Gruppe. Und Ergebnis, die 10-Minuten-Gruppe zeigte im Vergleich zu anderen einen bedeutsamen Rückgang mit Blick auf Einsamkeit und Depression. Und darum ist auch die Empfehlung der Forscher hier, soziale Medien nicht länger als 30 Minuten pro Tag zu nutzen.
Und wie viel Zeit verbringt der typische Jugendliche am Tag im Internet?
In Deutschland zwischen 3 und 3,5 Stunden.
Dann müssten ja alle depressiv sein.
Nee.
Aktuell erkranken laut der Deutschen Depressionshilfe ca. 3-10% der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren an einer Depression. Also nicht ganz 100%, Annika.
Haha. Also können wir daraus schließen, dass 3 Stunden Social Media pro Tag nicht zwangsweise depressiv machen, eine unkontrollierte Nutzung aber definitiv das Potenzial hat, Depressionen zu begünstigen. Darum sollte man vorsichtig sein und darauf achten, sich selbst kontrollieren zu können.
Genau, es spielen ja auch noch andere Faktoren als nur die Dauer eine Rolle.
Mhm, zum Beispiel?
Sagt dir der Begriff Highlight Reel was?
Nee.
Oh, das kann ich euch erklären. Wir posten über unsere Social Media Profile nur die besten Momente, die wir erleben. Aber wir betrachten die Profile der anderen so, als wären deren beste Momente deren Alltag.
Wir vergleichen also unser Behind the Scenes mit den Highlights der anderen, genau.
Puh, klingt nach ganz schön viel Druck. Was haben wir noch?
FOMO.
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 Ja, magst du es erklären?
FOMO.
Alter.
Fear of missing out. Den Eindruck zu haben, dass andere Menschen wichtige, interessante Erlebnisse haben, die man selbst verpassen könnte. Darum bemüht man sich ständig, mit anderen verbunden zu sein, um zu wissen, was sie machen.
Ah ja, das ist auch übrigens der zweithäufigste angegebene Grund für Social-Media-Nutzung von 14- bis 24-Jährigen in Deutschland. Na, um zu erfahren, was die Freunde machen.
Was ist auf Platz 1?
Platz 1 allgemein, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben. Ist das bei dir auch so, Lea?
In Kontakt zu bleiben, weniger eher so ein sozialer Austausch einfach mit Freunden oder um auf dem Laufenden zu bleiben eigentlich.
Ja, klingt ja ganz positiv.
Ja.
Aber was ich noch problematisch finde, gerade wenn man selbst aktiv Beiträge teilt, egal ob Texte, Fotos, Musik oder Videos, Likes werden zur Währung. Über Likes bestimmen wir den Wert von Beiträgen, was sich je nach Inhalt der Beiträge für uns als Nutzer so anfühlen kann, als würden wir selbst als Person bewertet und nicht unsere Beiträge. Dann definieren wir unseren eigenen Wert über die Likes von anderen. Dann verändern wir uns, um anderen zu gefallen und irgendwann weiß man im schlimmsten Fall nicht mehr, wer man eigentlich ist.
Richtig, Annika, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Was du ansprichst, ist aber auch gleichzeitig Fluch und Segen. Dein Sinn für Identität könnte sich zum Nachteil deiner mentalen Gesundheit verändern, aber durch die ungefiltert ehrlichen Rückmeldungen, die du in der digitalen Umwelt bekommst, können dir auch Probleme aufgezeigt werden, auf die du anders nicht aufmerksam geworden wärst, sodass du anfangen kannst, daran zu arbeiten.
Das stimmt tatsächlich. Ein Kumpel von mir dreht zum Beispiel Musikvideos und der baut oder hat immer irgendwelche in Anführungszeichen unnötigen Effekte eingebaut und das wurde dann ein paar Mal in der Kommentarbox auf YouTube kritisiert und seitdem macht er das nicht mehr und bekommt mehr Likes als zuvor und verdient sogar was dabei. Das soll nicht heißen, dass es keine ernstzunehmenden Gefahren gibt da draußen. Es soll nur heißen, dass es nicht ausschließlich negative Aspekte gibt, die erwähnenswert sind mit Blick auf soziale Medien, sondern dass auch viel Potenzial da drin steckt.
Ja, Vin, dann lass uns doch mal über diese positiven Aspekte sprechen. Was gibt's?
Okay, stell dir vor, du liest eine Aufgabe in deinem Englischbuch.
Okay.
Jetzt steht da ein Wort, das du noch nicht kennst. Was machst du?
Ich schlag's im Inhaltsverzeichnis nach.
Okay, viele soziale Medien bieten dir eine automatische Übersetzungsfunktion an. So sparst du zum Beispiel Zeit.
Ach komm, die paar Sekunden.
Hast du schon mal ein Referat vorbereitet?
Nee, bisher nur Podcast.
Ja, dann weißt du ja, wie anstrengend das sein kann, in Büchern relevante Infos von irrelevanten zu trennen. Und digital geht das ganz einfach über eine simple Suchfunktion. Wenn ich an meinem Mac hier Command und F drücke, dann öffnet sich sofort ein Eingabefeld zur Wortsuche.
Bei Windows ist es Steuerung F.
Na gut, das mag sein. Hat jetzt zwar nicht nur was mit sozialen Medien zu tun, aber im weiteren Sinne, wenn wir über digitales Lernen sprechen, mein Gott.
Lea, wenn du Referate vorbereitest, worauf greifst du denn normalerweise dabei zurück?
Also wenn ich ein Referat mache, dann benutze ich eigentlich nur mein Schulbuch oder das Internet, um halt einfach irgendwelche Sachen zu googeln. Mhm. Und meistens dann auch noch ein YouTube-Video wahrscheinlich.
Okay, und lernst du grundsätzlich lieber alleine oder mit anderen?
Auf jeden Fall eher alleine.
Also würdest du sagen, Kommunikation ist jetzt nicht ganz so wichtig?
Also Kommunikation eigentlich schon. Also es kommt immer drauf an, aber gerade in der Corona-Zeit zum Beispiel habe ich gemerkt, dass es schon wichtig ist, im Unterricht mal sich mit anderen auszutauschen, um dann halt auch noch andere Meinungen auch noch mit einzubeziehen. Also ich denke, dass es dann einfach länger im Gedächtnis bleibt und länger präsent ist. Mhm.
Gutes Stichwort. Ich habe hier ein paar interessante Studien über das Lernen mit WhatsApp gefunden.
Hör raus, Annika. Ich lerne auch immer über WhatsApp, wenn auch überwiegend informell.
Also erstmal ganz kurz für die, die es noch nicht wissen. WhatsApp ist eine Anwendung, mit der man via Text oder Sprachnachrichten über das Internet miteinander kommunizieren kann.
Danke, Annika. Dann zur Studie.
Okay. Thema der ersten Studie war, ob WhatsApp einen Einfluss darauf hat, wie effektiv Schüler Englischvokabeln lernen. Es wurden 30 männliche und 30 weibliche Schüler im Alter von 14 Jahren in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe lernte 4 Tage lang mit Hilfe von Videos und Bildern, die ihnen über WhatsApp zugeschickt wurden. Die zweite Gruppe lernte die gleiche Menge an Vokabeln, aber nicht über WhatsApp, sondern im typischen Unterrichtssetting, also mit Textbuch im Klassenraum.
Und was kam raus?
Die WhatsApp-Gruppe lernte besser.
Wie hat man das gemessen?
Man hat vor der Lernphase einen Vortest durchgeführt, um quasi die Englischbasis der Schüler zu überprüfen. Und nach der Lernphase wurde nochmal ein Nachtest geschrieben, der vom Aufbau ähnlich war wie der Vortest. Und die WhatsApper waren better.
Okay, WhatsApper better. Verstehe.
Ja gut, Leute, dann lernen wir ab sofort Französisch über WhatsApp.
Da bin ich raus. Aber ich habe hier noch eine zweite Studie, die vom Aufbau so ähnlich ist. Da geht's auch wieder um WhatsApp.
Okay.
Hier war die Frage, wie effektiv die Nutzung von WhatsApp als mobile Lerntechnik ist, um Schreibkompetenzen von Studierenden zu entwickeln.
Studierende? Konnten die noch nicht schreiben?
Wie alt waren die denn?
20 bis 35 Jahre, aber es ging auch wieder um Englisch als Fremdsprache. Also man hatte festgestellt, dass die Studenten bei Vortests Probleme mit der Anwendung in Punktierungs- und Satzbauregeln hatten.
Okay.
Also wieder 2 Gruppen, a 15 Leute. Es gab einen Vortest für alle, dann lernte Gruppe 1 mit WhatsApp und Gruppe 2 mit Buch. Danach wieder einen Nachtest.
Moment, was haben die gelernt?
Ja, die Punktierungs- und Satzbauregeln. Ach. Und dann gab es in den Tests 3 Fragen dazu. Man musste in einem Abschnitt Punkte, Kommata und Doppelpunkte richtig setzen. Einen anderen Abschnitt musste man bezüglich des Satzbaus korrigieren. Und dann musste man noch einen kurzen Aufsatz schreiben.
Also zum Beispiel beim Satzbau sowas wie Tenses, he, she, it, das S muss mit.
Ja, man könnte meinen, du hast die Studie gelesen, Nico.
Ja, könnte man meinen.
In der Tat.
Die WhatsApp-Gruppe bekam jede Woche vom Lehrer einen Titel oder ein Bild zugeschickt, über das sie sich austauschen sollten. Also man sollte seine Ideen in der Gruppe teilen. Und das Ergebnis sah so aus, dass auch hier die WhatsApp-Gruppe wieder klar die Nase vorne hatte.
Wenn, lernen wir zusammen Französisch?
Nee, aber ich habe jetzt hier auch nebenbei mal ein bisschen mitgegoogelt, scholert und ich finde auch einige Studien über WhatsApp. Hier zum Beispiel habe ich eine über einen Syntaxkurs. Die Teilnehmer waren dabei 21 bis 26 Jahre alt. Leider alle männlich, also trifft das unsere aktuelle Zielgruppe nicht ganz. Aber das Ergebnis finde ich trotzdem ganz schön bemerkenswert. Also auch hier gab es 2 Gruppen.
wobei hier beide Gruppen ganz normal am Kurs teilnahmen, an dem Syntaxkurs, und eine Gruppe zusätzlich noch zum Lernen WhatsApp benutzen sollte. Und danach gab es einen Abschlusstest für alle. Von der WhatsApp-Gruppe bestanden ausnahmslos alle, davon keiner schlechter als C+, also bei uns 3+. Von der anderen Gruppe dagegen bestanden aber gerade mal nur 50%.
Ja gut, das lag dann aber nicht unbedingt an WhatsApp selbst. Es könnte ja auch einfach sein, dass die WhatsApp-Gruppe besser war, weil sie mehr Zeit mit Wiederholen verbracht hat.
Stimmt, genau. Was wir aber auf jeden Fall aus allen bisher genannten Studien ableiten können, ist, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass WhatsApp nicht nur zum Sozialisieren mit Freunden oder als Ablenkung zwischen Unterrichtsstunden genutzt werden kann, sondern auch beim Lernen selbst ein effektives Werkzeug sein kann.
Sofern man sich nicht ablenken lässt.
Oder es den Lehrern nicht auffällt, dass man abgelenkt ist.
Genau, Selbstkontrolle ist essentiell.
Hier noch ganz kurz abschließend zu dem Teil. Es gibt auch ähnliche Studien, die ähnliche Ergebnisse feststellen für die Nutzung von E-Mail und SMS beim Lernen.
Und es funktioniert auch nicht nur mit Englischvokabeln oder Schreibfähigkeiten, sondern zum Beispiel auch mit Mathe.
Sehr gut. Wie können uns soziale Medien noch beim Lernen helfen? Was mit YouTube? Finn, da kennst du dich doch aus.
Ja, allgemein kann man da sagen, wir können ganz gut lernen, wenn wir sehen. Na, zum Beispiel einen Text im Schulbuch. Noch besser lernen wir aber, wenn wir gleichzeitig hören und machen. Also sagen wir schauen uns ein YouTube-Video an über lineare Gleichungssysteme oder irgendwas, weil wir im Matheunterricht nicht so richtig aufgepasst haben.
Weil wir auf Facebook waren?
Ja, dann sehen wir einmal die Grafiken im Video, wir hören die gesprochene Erklärung dazu und wir können zum Beispiel die Kommentarbox unter den Videos noch zur Interaktion nutzen, was alles wieder zum besseren Verständnis beiträgt. Also YouTube bietet die Möglichkeit, auf diese Art zu lernen.
Dazu kommt noch, dass man die Videos anhalten kann, wenn man vielleicht kurz überfordert ist. Das geht im Klassenraum nicht.
Stimmt. Jetzt, wo du es ansprichst, Stichwort digitale Lehre. Lea, bist du noch da?
Ja.
Ja, wie hast du denn die digitale Lehre wahrgenommen im Vergleich zu vorher? Also habt ihr da Videos zum Lernen bekommen? Wie war das so?
Also bei uns hat sich da nicht so wirklich viel verändert. Wir hatten eher so Arbeitsaufträge, die dann im Buch zum Beispiel waren oder die Lehrer uns gestellt haben. Deshalb war das jetzt bei uns nicht wirklich ein digitaler Umstieg.
Okay, das ist anders als bei uns. Also ihr habt keine Videos bekommen?
Nein.
What?
Wir haben nur zwischendurch mal so ein paar Videokonferenzen gemacht. Ah, okay. Da haben wir einfach nochmal in den Leistungskursen meistens die wichtigen Informationen nochmal zusammen ein bisschen erarbeitet, sodass man halt sicherstellt, dass jeder wirklich mitkommt.
Mhm. Und hat das gut funktioniert? Hat dir das geholfen?
Ja, ich glaube eigentlich schon. Also weil man hat dann nochmal alles so grob durchgearbeitet und wenn man irgendwie mal einen Denkfehler hatte oder nicht alles verstanden hat, dann wurde das nochmal so aufgearbeitet.
Okay, aber mit sozialen Medien, also YouTube oder so, habt ihr nicht gearbeitet?
Nein.
Gibt es denn Studien dazu, wie sich YouTube auf Lernleistung auswirkt?
Ich habe hier eine Studie aus 2011. Man hat sich darin angesehen, welche Wirkungen das Anhören von englischen Songs auf YouTube auf das Vokabelnlernen hat. Es gab da auch wieder einen Vortest, eine Einteilung in zwei Gruppen und einen Nachtest. Gruppe 1 lernte Vokabeln mit Hilfe von Songs auf YouTube, die man vorher ausgewählt hatte. Gruppe 2 lernte Vokabeln im traditionellen Setting, also Frontalunterricht. 6 Wochen später wurde der Vokabeln-Nachtest geschrieben.
Und das Ergebnis war, dass die YouTube-Gruppe besser abgeschnitten hat?
Langsam. Erstmal haben sich beide Gruppen seit dem Vortest verbessert.
Nach 6 Wochen Unterricht, ja Gott sei Dank.
Da war der Unterricht ja nicht ganz umsonst.
Ja, ja. Aber wie du schon meintest, der Mittelwert der Testergebnisse in der YouTube-Gruppe war höher als der der anderen Gruppe. Ein bedeutsamer Unterschied.
Also. Ohne Witz, ich habe viele Englischvokabeln, die ich in meinem Alltag benutze, auch über Songs gelernt. Also YouTube ist da natürlich schon eine sehr bequeme Option. Ne? Es ist kostenlos, leicht zu bedienen. Mittlerweile hat YouTube auch viele Deals mit Musiklabels, sodass sich die meisten Songs auch tatsächlich abspielen lassen.
Nice, ich wollte ja immer schon mal Rap-Songs covern.
Aber Annika, was musste die YouTube-Gruppe denn genau machen? Also einfach nur anhören und zack, Vokabeln sind drin. Das macht ja nicht wirklich Sinn.
Jetzt, wo du es sagst, klingt nur ein bisschen sus. Ein bisschen suspekt.
Die Gruppe hatte natürlich Aufgaben dazu bekommen. Unter anderem mitzusingen, Lückentexte auszufüllen, Wörter und Phrasen zu zergliedern oder auch die Bedeutung des Songs aus dem Kontext zu erraten. Und das finde ich auch besonders cool, sie sollten eigene Textzeilen schreiben, aber zur selben Melodie.
Ah, kennt ihr Agathe Bauer Songs?
Ja, sicher.
Danke, Nico. Auch bei solchen Aufgaben mit YouTube-Videos ist die Gefahr der Ablenkung immer da.
Trotzdem wird es aber zum Beispiel auch kreativ im Unterricht verwendet. Um ein paar interessante Beispiele zu nennen, es wurden historische Videoclips gezeigt zu verschiedenen Themen, aber zum Beispiel auch Videos von Schülern, die ein wissenschaftliches Experiment durchführten, um den Schülern vor Ort zu vermitteln, wie das Experiment funktioniert.
Ja, und so hat man dann auch direkt ein besseres Bild von der Arbeit und lernt quasi direkt am Modell.
Genau, oder es wurde beispielsweise auch schon ein alter Comedy-Videoclip benutzt, um Fehler in logischem mathematischen Denken aufzuzeigen.
Es gibt also schon eine gewisse Einigkeit darüber, dass soziale Medien nicht nur zum Lernen geeignet sind, sondern auch bedeutsame Vorteile mitbringen.
Aber natürlich auch die besprochenen Risiken. Nico?
Finn?
Das war ja jetzt schon eine ganze Menge an Input. Wie wäre es, wenn wir abschließend nochmal die wichtigsten Dinge für die Zuhörer wiederholen und anmerken, worauf es zu achten gilt, welche Gefahren es gibt und wie man effektiv mit sozialen Medien lernen kann.
Ja, sehr gute Idee, Annika. Win?
Ja, finde ich auch. Annika?
Okay. Ich würde sagen, soziale Medien sind in Bezug aufs Lernen wie Feuer im Kontext der Evolution. Feuer hat uns sehr viele Vorteile gebracht. Wir kochen damit, wir wärmen uns daran, es spendet Licht im Dunkeln. Aber wenn man nicht vorsichtig genug damit umgeht, kann man sich verbrennen.
Das wäre dann bei sozialen Medien zum Beispiel mentale Erschöpfung nach langer Nutzung. Also wenn man nicht regulieren kann, wie viel Zeit man auf sozialen Netzwerken verbringt.
Was langfristig dann wieder mit erhöhter Angst und Depression verbunden sein kann, genau.
Ja, darüber hinaus hatten wir über die Ablenkungsgefahren gesprochen. All die Vorteile, die wir vorhin genannt haben, gelten natürlich nur dann, wenn wir uns eben nicht ablenken lassen, weil dein Kumpel gerade ein witziges Mimi geschickt hat.
Mimi?
Annika, das heißt Meme.
Der Punkt ist, Selbstregulation ist die Voraussetzung dafür, dass soziale Medien wie WhatsApp oder YouTube erfolgreich zum Lernen genutzt werden können und damit zum Teil sogar größeren Lernerfolg in Aussicht stellen als traditioneller Unterricht allein.
Schön gesagt, Annika.
Und damit bedanken wir uns fürs Zuhören.
Wir hoffen, dass wir euch ein paar hilfreiche Infos mitgeben konnten auf dem Weg und wünschen euch viel Spaß beim Lernen mit oder ohne soziale Medien. Auch vielen Dank an Lea. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, um unseren Podcast zu unterstützen. Ich finde, das bringt das Ganze nochmal ein bisschen näher ans Leben. Abschließende Frage an dich vielleicht. Würdest du sagen, dass soziale Medien beim Lernen eher Vorteile bringen oder würdest du eher sagen, du kannst auch ganz gut ohne?
Ich würde eigentlich schon sagen, ich könnte ganz gut ohne, weil größtenteils ist es schon eine Ablenkung beim Lernen.
Mhm. Trotz Vollbildmodus auf YouTube meinst du?
Ja, nicht unbedingt durch YouTube an sich jetzt, wenn ich ein YouTube-Video gucke, sondern wenn ich zum Beispiel einfach am Auswendiglernen bin und mein Handy neben mir die ganze Zeit klingelt.
Ah, okay, verstehe.
Ja, okay, ob man soziale Medien nun zum Lernen nutzt oder nicht, es bleibt offenbar eine ganz individuelle Entscheidung. Ich sehe gerade, dass die Lea aus der Leitung geflogen ist. Wir wünschen dir natürlich trotzdem weiterhin viel Erfolg für die Abschlussarbeiten, alles Gute und während dem Schreiben der Arbeiten dann am besten mit dem Handy im Raum nebenan.
Viel Erfolg in der Schule.
Und natürlich auch außerhalb der Schule.
Tschüss!